Ich wünsche euch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich finde es ein Vertrauensbeweis, dass ich heute Morgen auch hier predigen darf, als Georg mich angerufen hat, habe ich schon ein bisschen nachgedacht, sprich nichts dagegen, ich mache das gerne. Heute Morgen Thema: Im Schmelztiegel Gottes, Untertitel: Warum deine Anfechtungen sein müssen und was sie dir bringen. Ich habe drei Punkte: beschenkt mit Vorfreude, gesegnet mit schweren Zeiten, belohnt mit Lob und Ehre. Beschenkt mit Vorfreude. Was wir hier vorhin gesungen haben: Vater, ich komme jetzt zu dir. Das ist ja auch etwas, was uns an diesem Morgen schon auch mit Freude erfüllen kann, dass wir in die Gegenwart Gottes, unseres Vaters, hineinkommen dürfen, dass wir nach Hause laufen dürfen. Für mich ist das ein Riesengeschenk, und wir haben am Anfang von diesem eher schweren Thema im Schmelztiegel Gottes, da wird es heiß, da wird es unangenehm, ein Aspekt, wo es um die Freude geht. Der heutige Text kommt aus dem 1. Petrusbrief, und es ist ja immer wieder wichtig, dass man einen Bibeltext im Zusammenhang ansieht, damit man weiß, was steht davor, was steht danach. Und ich denke, hier ist es auch gut, wenn wir uns das anschauen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Das ist eigentlich die heutige Türkei. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maße. Und gleich schon am Anfang von diesem Brief, wo Petrus die Gläubigen zubereiten will, in ganz schwierigen Verhältnissen nach Gottes Willen zu leben und inspiriert von Gott das Leben zu gestalten, wird das Handeln Gottes in den Fokus gestellt. Da gibt es den Plan Gottes, der schon vor Grundlegung der Welt war und er uns schon gesehen hatte und wusste, was er mit uns vorhat. Und da gibt es das Wirken des Heiligen Geistes, der uns die Augen geöffnet hat, der uns in Beziehung zu Christus gebracht hat, zu neuen Menschen gemacht hat, in uns einen Prozess begonnen hat, den die Bibel Heiligung nennt, und wo es darum geht, dass wir immer mehr Jesus Christus gehorchen. Und die Basis für all das hat Jesus Christus durch sein Sterben und Auferstehen gelegt. Vater, Sohn, Heiliger Geist haben einen großartigen Plan mit uns. Und er schreibt dann weiter. Das ist ein bisschen zu weit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Am Anfang von diesem Brief, Handeln Gottes im Fokus, Barmherzigkeit Gottes im Fokus, der Blick nach oben gerichtet, auf das, was für uns sicher bereit gehalten wird, das kann niemand anrühren und auch wir sind sicher und werden dieses Erbe erreichen. Damit beginnt dieser Brief. Und mit dieser Perspektive von diesen ersten Versen, wo man mehrere Predigten machen könnte, mit dieser Perspektive gibt uns der Heilige Geist gutes Material für eine starke Vorfreude, trotz allem, was uns noch das Leben schwer macht. Ihr habt also, er bezieht sich auf das, was vorher gesagt wurde. Also, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. In anderer Übersetzung, freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude. Und er schreibt das, bevor der Abschnitt kommt, wo er von diesem Leben auf der Erde spricht, wo manchmal ganz schwer sein kann. Wir haben Grund zur Freude, nicht nur in der Zukunft, sondern als kraftvolle Vorfreude schon jetzt. Gib der Vorfreude Raum, so wie es der Herr Jesus auch gemacht hat. In Hebräer 12 wird uns vom Herrn Jesus gesagt, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Fokussierung, Jesus, was er ist und getan hat. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Ich meine, dass man hier eben das auch sieht, der Herr Jesus hat für die vor ihm liegende Freude, so schreibt es die Übersetzung von Franz Eugen Schlachter, alles erduldet. Und in ähnlicher Weise, meine ich, gibt uns Petrus am Anfang des Briefes einen Grund zur Vorfreude. Schau auf Jesus und lass dich von seinem Vorbild prägen, motivieren und leiten. Er hat der Vorfreude Raum gegeben, mach das auch. Nähre diese Vorfreude mit dankbarem Gebet, mit dem Blick auf die Zukunft und lass den Heiligen Geist durch Gebet und dem Wort Gottes diese Freude immer wieder erneuern. Die Freuden der Welt können diese Freude verdrängen. Aber in der Gegenwart Gottes ist Freude. Das ist schon mal aufgefallen, dass Leben mit Gott auch immer mit Freude verbunden wird. Bei dir ist Fülle von Freude, aber es ist eine andere Freude, wie die Erde gibt. Es ist möglich, sich trotz belastenden Erfahrungen, die es in deinem Leben als Nachfolger Jesu gibt, sich auch zu freuen. So beginnt dieser Abschnitt. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. In einer anderen Übersetzung: Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und der Gedanke ist viel Anfechtung, viel Versuchung, viel Prüfung. Und Franz Augenschlacht übersetzt: Wenn ihr auch jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ich finde es spannend, wie Petrus hergeht, uns zuerst in den Himmel hinaufnimmt und dann aber nicht einfach ein Theologe, der nur vom Jenseits redet, ist, sondern auf diese Erde herabschaut und sagt: So, und jetzt, ich kenne dieses Leben auf dieser Erde auch und ich weiß, dass es ganz unterschiedliche Dinge gibt, die uns manchmal sehr traurig machen und schwierig sind. Also, ich sollte ein bisschen zu weit. Ich glaube, ich lege das Ding zur Seite. Das klappt dann nicht. Wir sind beschenkt mit Vorfreude. Du bist beschenkt. Ich habe als weltliche Ausbildung, bin ich akademischer Mentalcoach. Und ich habe Techniken gelernt, wie Menschen auf schöne Dinge ihren Fokus richten können und wie es ihnen gut tut. Und während dieser Ausbildung habe ich mir gedacht, was sind wir Christen doch für glückliche Menschen. Jeden Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen und diese Anbetungslieder singen, wisst ihr, was für ein Geschenk ihr da habt? Diesen Fokus auf Gott richten zu können, auf seine Ressourcen, auf seine Größe, auf seine Liebe, auf seine Möglichkeiten, auf die Zukunft, die er für uns hat. Großartig, großartig. Könnt ihr das noch schätzen? Stell dir vor, du hättest das nicht. Beschenk mit Vorfreude und gesegnet in schweren Zeiten. Bitte weiterklicken. Ja, okay, ich mache halt einfach weiter, gell? Ja, das ist wieder zu viel, aber ist okay. Anfechtungen, sie werden beschrieben. Es sind bunte Anfechtungen. In einer Übersetzung heißt das so: mancherlei, vielerlei. Das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal kann es sein, dass meine Treue gegenüber meiner Frau geprüft wird. Manchmal kann es sein, dass ich Erfolg habe und demütig bleiben sollte. Manchmal kann es sein, dass ich Misserfolg habe und nicht entmutigt liegen bleiben sollte. Manchmal kann es sein, dass ich einen Verlust erlebe. Wie gehe ich damit um? Manchmal kann es sein, dass ich meine, Gott würde nicht gut für mich sorgen. Ich hätte zu wenig und von meinem Defizit aus mein Leben gestalte und so weiter. Vielerlei bunte Anfechtungen. Wenn man im Dienst für Gott ist, diese Anfechtung aufgeben zu wollen, weil alles so schwierig geworden ist. Und. Was ist Erfolg? Ich glaube, Erfolg im christlichen Leben ist, wenn wir dabei bleiben, den Willen Gottes zu tun, auch in schwierigen Umständen. Und es bedeutet gar nicht immer, erfolgreich zu sein im Ergebnis. Ist euch schon aufgefallen, dass diese Glaubenshelden in Hebräer 11 zwei Kategorien haben? Die einen, die Königreiche bezwangen, die der Löwen Rachen stopften, so hieß es. Und dann andere wieder, wo gesagt wird, sie haben die Freiheit nicht gewählt, sie wurden zersägt, getötet, gesteinigt, wohnten in Höhlen, Glaubenshelden gleicher Art. Sie haben nicht aufgegeben, sind Gott treu geblieben. Bunte Anfechtungen und sie sind jetzt, in dieser Jetztzeit. Das bedeutet, es geht auch vorüber. Der Apostel Paulus sagt, all das Schwere, das wir jetzt erleben im Sichtbaren, ist alles vergänglich und verglichen mit der Herrlichkeit ein Hauch, ein Nichts. Was Gewicht hat, ist das, was kommt. Oh, wenn wir doch diesen Fokus auch einnehmen würden, auch wenn es manchmal schwer ist und wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und denkst, weißt du, was du da sagst? Weißt du, wie es mir geht? Ich kenne auch schwere Zeiten. Und dennoch will doch der Heilige Geist uns die Perspektive nach oben richten und dann Trost jetzt geben. Jetzt ist es so. Danach, wenn diese Jetztzeit vorbei ist, kommt was ganz anderes. Herrlichkeit. Vorbei alles. Und Petrus sagt, es ist eine kurze Zeit. Ich weiß, wenn man irgendwo in der Mühle drin ist, dann ist jede Stunde lang. Petrus sagt, es ist kurz, es geht vorüber. Es geht vorüber, es wird nicht dunkel bleiben, bei denen, die in der Finsternis sind. Es geht vorbei. Und in keinster Weise will ich schwere Zeiten kleinreden. Überhaupt nicht. Aber es geht vorbei. Kurze Zeit. Jetzt. Nur die, die sein müssen, muss das denn jetzt auch noch sein? Habe ich mir auch schon gedacht. Petrus sagt, es muss sein. Vielleicht nicht alles, was in unser Leben hineinkommt, aber wenn es um diese Anfechtungen geht, die unser Leben prüfen sollen, sagt uns Gott durch den Heiligen Geist, durch Petrus, es muss sein. Eltern kennen das vielleicht von den Kindern. Ja, muss das denn sein? Ja, es muss sein. Es muss sein. Gott weiß, was er tut und hat ein Ziel damit. Gott ist kein launischer Gott. Gott handelt nicht einfach willkürlich aus einer Laune heraus. Er hat bewiesen, dass sein Herz uns gegenüber ein Herz von totaler Liebe ist. Er will das Beste für uns. Ich weiß, ihr kennt ja diesen Spruch, Gott ist gut. Jetzt müsst ihr sagen, zu jeder Zeit. Dann sage ich, zu jeder Zeit. Und dann sagt ihr, Gott ist gut. Können wir das mal machen? Gott ist gut.
Zu jeder Zeit.
Zu jeder Zeit.
Gott ist gut.
Ist Gott gut, ja. Das ist so ein Grund, eine Grundeinstellung, die begründet ist in der Heiligen Schrift. Gott ist Liebe. Und wenn wir ihn lieben, muss uns alles zum Besten mitwirken. Und es kann schwere und traurige Zeiten geben. Ja, seht ihr, der Apostel Petrus wertschätzt das Schwere. Er sagt, auch wenn ihr jetzt traurig seid in mancherlei Anfechtungen, ihr kennt das sicher, diese tiefe Traurigkeit, diese Niedergeschlagenheit, diese große Not, diese Einsamkeit, diese Dunkelheit, die sein kann in ganz schwierigen Zeiten. Mir fällt ein Vers in Jeremia, da heißt es: Es ist gut, dem Mann in seiner Jugend ein Joch zu tragen. Und manchmal denke ich mir, es ist auch gut, manchmal, wenn wir belastet werden und dann auch Erfahrungen mit Gott wollen. Kurz einige Worte zum Thema Anfechtung, Versuchung, Prüfung. Eine Folie sollte ich jetzt haben? Sehr gut. Also hier gibt es Synonyme, also ähnliche, verwandte Worte. Anfechtung, Prüfung, Versuchung. Diese Art, es gibt auch eine Art von Versuchung, von Prüfung, von Anfechtung, die von Gott kommt. Aber das ist ein ganz großer Unterschied. Gott will uns nie zum Bösen reizen. Jetzt sollten wir Stellen lesen, Jakobus 1, 2, da heißt es zum Beispiel: Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Also, freut euch. Und dann heißt es aber: Gott versucht nie zum Bösen. Also wenn Gott uns prüft, dann geht es um Erproben, um Läutern, um Reinigen. Läutern bedeutet durch Hitze reinigen. Und das Ziel ist, du sollst geprüft werden. Ich meine, biblischer Glaube ist immer auch geprüfter Glaube. Es ist ein Unterschied, einfach irgendetwas mit den Lippen zu bekennen oder in schwierigen Zeiten zu bestätigen: Jawohl, das glaube ich. Es ist auch für dich ein Unterschied, wenn dein Glaube geprüft wurde und du dann eine Erfahrung mit Gott gemacht hast und sagen kannst: Jawohl, ich weiß, mein Glaube ist echt, er hat gehalten. Und wenn man in einer Prüfung mal durchgefallen ist, dann darf man wieder antreten. Wenn Gott direkt hinter den Anfechtungen steht, sind es solche, in denen wir von ihm geprüft werden. Er wird uns niemals zum Bösen reizen. Er wird uns niemals reizen, dass wir was Böses tun, aber er prüft uns. Und es soll sichtbar werden, was in uns ist, oft damit wir es selbst wahrnehmen und uns kennenlernen. Wir haben ja manchmal bisschen verschrobene Bilder von uns, wie gut wir sind und was wir niemals tun würden und. Und irgendwann mal kommen Situationen, wo man vielleicht sagt: Das hätte ich nie von mir gedacht, dass ich zu sowas fähig wäre. Ich habe es vielleicht nicht getan, aber fähig werde ich dazu. Und dann geht es um Erkennen: Wer bin ich tatsächlich vor Gott in bestimmten Situationen? Was könnte ich tun? Diese Abgründe der eigenen bösen Ressourcen mal wahrzunehmen. Und dann bekennen, wenn man versagt hat: Es tut mir leid, Herr. Und dann an einer Veränderung arbeiten. Und in der Heiligung Fortschritte machen. Heiligung bedeutet immer auch, etwas Unangenehmes an mir zu erkennen und zu spüren, da sollte Veränderung geschehen, und dann daran arbeiten. In Kooperation mit dem Heiligen Geist, der uns die Dinge zeigt und der uns für die Veränderung große Ressourcen gibt in der Auferstehung, im Sterben und der Auferstehung Jesu. Und das Wunderbare ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, es gibt manchmal barmherzige Menschen und es gibt manchmal ganz unbarmherzige Menschen. Und ich habe den Verdacht, dass die unbarmherzigen Menschen noch nie sich erkannt haben, wie sie wirklich sind. Das ist mein Verdacht. Je mehr ich mich erkenne, umso barmherziger werde ich. Nicht, dass ich sage, Gutes zu Bösem, aber dass ich verstehe, was alles in einem Menschenleben passieren kann. Noch eine, jawohl. Wenn uns der Satan versucht, dann will er uns verführen, das Böse zu tun. Das Ziel ist, du sollst fallen. Du sollst unabhängig von Gott handeln. Du sollst deine Abhängigkeit von Gott verlassen. Er weckt in dir Begehren und Neid. Das war doch schon im Paradies so. Satan ist nicht hergegangen, hat den Menschen gesagt, ist doch großartig, was Gott euch da zur Verfügung gestellt hat. Sondern hat gesagt, schaut mal, was er euch nicht gegeben hat. Und in uns soll seine Haltung geweckt werden. Ich will sein wie Gott. Begehre, Begierde, nehmen, ohne von Gott zu bekommen. Oder etwas nehmen, was Gott uns nicht geben will, was Sünde wäre und so weiter. Du sollst nicht begehren. Darüber sollte man noch ein bisschen besser nachdenken. Satan will in dir die Dankbarkeit und den Blick auf Gottes Güte und Gaben vernebeln. Er will dir sagen, dass Gott dich nicht liebt und er nicht für dich sorgt, sich nicht um dich kümmert. Gut zusammengefasst hat es Gordon MacDonald in einem Kommentar. Da heißt es, so wie von Gott gesandte Versuchungen dazu gedacht sind, das Beste in uns zum Vorschein zu bringen, so zielen Versuchungen satanischen Ursprungs darauf ab, das Schlechteste in uns ans Licht zu bringen. Wenn wir zur Sünde versucht werden, dann kommt die Versuchung nicht von Gott. Gott prüft oder versucht Menschen, soweit ihr Glaube betroffen ist, aber er versucht nicht einen Menschen, irgendeine Form der Sünde zu begehen. Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun und er will nie zur Sünde verleiten. Ja, alles kann uns zur Versuchung werden. Erfolg zu Hochmut, Misserfolg zu Niedergeschlagenheit, Besitz, unser Herz dran zu hängen, Mangel, unzufrieden sein mit Gott, etwas zu nehmen. Eine Beziehung kann uns zur Versuchung werden, keine Beziehung kann uns zur Versuchung werden. Mir kommt ein Vers in den Sinn aus einem alten Lied, ich fühl's, wird zu Gott gesagt, ich fühl's, du bist's, dich muss ich haben. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz liegt in dir allein. Wenn Gott uns prüft oder zulässt, dass er Satan uns versucht, gibt es ein wertvolles Ziel mit diesen Anfechtungen. Wenn du bitte weiterklickst, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Da muss ein Stempel drauf. Ihr kennt ja die Geschichte von O.K. Da gab es einen Mann, der hieß Otto Kaiser, so habe ich das mal gehört. Der hat die letzte Untersuchung gemacht bei dem Auto, das die Firma verließ. Und wenn das dann alles in Ordnung befunden wurde, hat er auf die Scheibe draufgeschrieben, O.K. Otto Kaiser, alles okay. Geprüft und für okay befunden. Also diese Prüfen geben euch Gelegenheit, euch im Glauben zu bewähren. Und es muss auch der Glaube geprüft werden. Und der Glaube ist viel wertvoller als Gold oder Silber. Der Heilige Geist gibt uns hier zur, zum besseren Verständnis eine Illustration, die Illustration des Läuterns. Erproben, reinigen. Malachi 3, Vers 3 wird von Gott gesagt, er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dieser Vers haben einige Frauen beim Bibelstudium gelesen und es war für sie ein bisschen ein Rätsel. Sie fragten sich, was für Eigenschaften Gottes kommen denn da zum Ausdruck? Und eine der Frauen bot sich an, herauszufinden, wie Silber geläutert wird und dies beim nächsten Treffen zu erzählen. In der Woche rief die Frau einen Silberschmied an, bat ihn um einen Termin, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Sie gab ihm keinen Grund für ihr Interesse an, außer dass sie neugierig über das Verfahren, Silber zu reinigen sei. Und während sie den Silberschmied beobachtete, erhitzte er ein Stück Silber über dem Feuer. Er erklärte, dass man das Silber in der Mitte des Feuers halten muss, wo die Flamme am heißesten ist, damit alle Verunreinigungen verbrannt werden. Die Frau dachte darüber nach, wie Gott uns in eine so heiße Flamme hält. Dann fiel ihr wieder der Vers ein. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er während er das Silber läutert, die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben muss. Und der Mann antwortete, ja, ich muss nicht nur hier sitzen und das Silber in die Flamme halten, ich muss es auch die ganze Zeit über genau im Auge behalten. Wenn das Silber nur einen Moment zu lange im Feuer bleibt, ist es verdorben. Und die Frau schwieg einen Moment. Dann fragte sie den Silberschmied, wie weiß man denn, wann das Silber völlig geläutert ist? Der Silberschmied lächelte ihr zu und antwortete, ach, das ist einfach. Sobald ich mein Spiegelbild darin sehe, ist es rein. Ich denke, ihr könnt ganz schnell verstehen, wie das umgelegt auf Gott ist. Wir werden gereinigt. Das Bild Jesu soll in uns sichtbar werden. Das ist das Werk Gottes, das Werk des Heiligen Geistes an uns. Ich habe da einen Goldschmiedemeister gefragt, weil ich diese Geschichte finde ich ganz nett, ja. Aber wichtig ist, stimmt das denn auch? Ist es denn wirklich auch so? Ist das nicht nur eine schöne Geschichte? Goldschmiedemeister gefragt, der hat das noch ergänzt, hat gesagt, ja, genau, das ist so. Das Silber wird in einem Tiegel geschmolzen und dann wird Salpetersalz dazugegeben. Und das dringt tief in die Silberlegierung ein. Es sieht aus, hat er zu mir gesagt, als ob es das Silber zerreißt. Und dabei verbindet sich das Salpetersalz mit den Verunreinigungen und löst diese aus dem Metall. Wenn dann das Silber so einen klaren Spiegel hat, wie in der Geschichte beschrieben, kann man das Silber in eine Form eingießen und später kalt weiter verformen und bearbeiten. Bist du zurzeit in der Hitze der Anfechtung? Erlebst du eine Phase, wo du den Eindruck hast, es zerreißt mich fast. Ich halte das nicht mehr aus. Und es gibt solche Zeiten. Und man denkt, ich laufe davon. Ich mag das nicht mehr. Ich möchte gerne ein Vogel sein und auf dem Karren rauf, weit weg von anderen Dingen. Ich will weg. Ich will da raus. Da ist ein gutes Werk an dir dran, denke ich. Gott will dich umgestalten, das Bild Jesu. Wie reagierst du? Und so weiter und so fort. Suchst du die Nähe Gottes? Was möchte er dir sagen über dich selbst und über ihn selbst? Bist du zurzeit im Schmelztiegel, im Feuer der Anfechtung? Die Gefahr ist dann immer, dass wir davonlaufen, unabhängig von Gott zu handeln, gottlos handeln, Böses tun, bitter werden, weil es so lange geht. Ja, es gibt schwierige Zeiten und es sind immer viel zu lange. Aber da gibt es auch die Chance, dich zu bewähren und deinen Glauben als tiefgründig und echt zu erweisen. denke da immer so an junge Leute, die eine Ausbildung machen, HTLer, den Kopf voll Theorie, aber keine Ahnung haben, was sie wirklich können und wissen. Erst wenn sie dann in den Beruf hineingehen, praktisch tätig werden, erkennen sie, jawohl, das kann ich. Lehrlinge haben ihnen was zuvor, die sind schon 3 Jahre früher im Berufsleben drin. Und das ist doch eine gute Sache, zu wissen, jawohl, das kann ich, ja, das bin ich. Ähnlich ist es auch mit der Anfechtung. Und alles, was wir überwinden und bewältigen, macht uns stärker. Schwere Zeiten sind dummerweise auch gesegnete Zeiten oder guterweise auch gesegnete Zeiten. Wenn ich schwierige Zeiten erlebe, werde ich gereinigt, kann mich bewähren. Für mich gibt das Sinn. Ich hoffe für dich auch. Kurz nochmal die nächste Folie. Wir gehen die Punkte nochmal durch. Sie sind bunt, sie sind jetzt, sie kurze Zeit, nur jene, die sein müssen, und sie machen traurig und sie können bewältigt werden. Wir stehen nicht vor unbewältigbaren Aufgaben und sie bringen was. Und jetzt zum letzten Punkt. Belohnt mit Lob und Ehre. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Lob, hier ist Anerkennung von Gott gemeint, nicht Annahme bei Gott, das ist ein anderes Thema, aber Anerkennung von Gott. Ehre, Wertschätzung, Bedeutung, geprüft, als echt erwiesen. Das ist eine gute Sache, als echt erwiesen. In der meines Erachtens schwierigsten Zeit meines Lebens, es war ungefähr vor 3 Jahren im Zusammenhang mit meinem Dienst, hat meine Tochter miterlebt, wie sehr mir das zusetzt. Ich erinnere mich, es war Weihnachten, wir saßen am Tisch, Tränen in den Augen, mehr oder weniger alle, ich auch. Und sie meinte dann den Blick auf jemanden anderen, der das alles, dass das alles sehr unfair sei. Und weil ich ganz stark den Eindruck hatte, dass diese Phase meines Lebens eine Prüfungszeit von Gott ist, habe ich ihr dann geantwortet, für den Fall, dass wenn ich vor Gott stehe und er mir sagen würde, gut gemacht, Hans, dann wäre mir das genug. Und ein sehr großer Lohn. Stell dir vor, das ist doch super, wenn Gott zu dir sagt, das hast du gut gemacht. Ich habe das gesehen. Ich finde es super, wie du das gemacht hast. Dann werden unsere Augen spätestens dann strahlen. Ich erinnere mich an ein Mädchen, Waltraud und ich, meine Frau, wir haben Teenie-Arbeit gemacht und wir haben das ein bisschen jungschermäßig gemacht. Wir sind raus, bringt ach, Wäldchen. Postenlauf, das Mädchen hat einen Posten gestaltet und sie hat es großartig gemacht. Und ich habe dann gesagt, das hast du gut gemacht. Und ich sehe, meine noch ihre Augen vor mir zu sehen, die geleuchtet und gestrahlt haben. Gut gemacht. Was meint ihr, wie unsere Augen strahlen und wie alles vergessen ist, wenn Gott einmal zu uns sagt, gut gemacht. Und ich bin sicher, wir werden ihm dann die Ehre geben und sagen, Herr, du weißt, ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Dir gebührt die Ehre für mein Leben. Ich denke, das steht dahinter, wenn in der Offenbarung die Kronen abgenommen werden und vor das Lamm hingelegt werden. Ich finde es ganz eigenartig, dass Gott hergeht und uns belohnt, uns lobt und wir in unserem Herzen doch sagen müssen, aber Herr, du weißt doch, du kennst mich doch, nur durch dich, ich will dir die Ehre geben. Aber es freut mich, dass du sagst, gut gemacht. Schwierige Zeiten, die letzte Folie. Bitte weiter. Beschenkt mit Vorfreude, nicht die Freude vergessen, die über allem dadurch sich ziehen kann. Wir sind beschenkt mit Vorfreude, wir sind gesegnet mit schweren Zeiten und wir werden belohnt mit Lob und Ehre. Ja, ich wollte euch eine Perspektive für schwierige Zeiten geben. Ich denke, Petrus macht uns das groß und das Ganze kann uns sehr gut überleiten für eine Zeit der Anbetung. Wie großartig, dass Gott in diese Welt eingegriffen hat. Ein solches Werk an uns tut und eine solche Zukunft für uns hat, so einen großartigen Plan. Ja, alles Gute euch.